Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Nahbetrachtung. Die Argumentation von Populisten scheint immer aufzugehen. Sie haben Fakten, Zweifelhafte sind immer total überzeugt, vor allem von sich und treten gerne temperamentvoll auf, angeblich für die große Sache.
Auch wenn es oft wenig freudvoll ist, man sollte gegen sie in den Ring steigen. Und heute lassen wir uns dabei wieder von Aristoteles helfen. In einer neuen Folge von Aristoteles für Deutschland, in unserem Podcast Nahbetrachtung, erklären wir die Benutzung von drei wichtigen Waffen. Logos, Pathos und Ethos.
Und diese Waffen bedient unter anderem Diplompsychologin Maria-Christina Nimmerfroh.
Und Kommunikations- und Medientrainer Tom Buschardt.
In unserer ersten Folge Aristoteles für Deutschland, also AFD, ging es um klassische Argumentationsmuster von Populisten und wie man sie mit aristotelischen Tricks durchbrechen kann. Heute geht es um weitere Angriffsmuster unter Nutzung griechischer Rhetorik. Wir nutzen Logos, Pathos und Ethos. Und vor allen Dingen nutzen wir Maria-Christina Nimmerfroh, die hat nämlich das Graecum und erklärt uns jetzt, was Logos, Pathos und Ethos ist.
Mit welchem möchtest du denn anfangen?
Dann machen wir es der Reihe nach. Fang mit Logos an.
Logos. Logos ist das griechische Wort, was eine sehr, sehr breite Bedeutung hat. Es kann einfach heißen, es ist ein Wort, es kann aber auch Geist heißen, also Geist im Sinne von Spirit. Es ist dasselbe Wort für Bedeutung, aber auch für Kognition und Geisteskraft. Also ich würde sagen, eine echte Wunderwaffe im Umgang mit kognitiven Inhalten. Und Logos im Zusammenhang mit Argumentationstechniken ist der faktische Gehalt, also die schlüssige Argumentation, der Aufbau und die Herleitung, das bedeutet in diesem Zusammenhang Logos.
Kann man das nicht einfach mit Logik übersetzen? Das klang jetzt gerade etwas kopflastig.
Ja, aber Logik bezeichnet ja nur die Schlusslehre, also wie ich dazu komme. Das Logos in der Argumentationstechnik umfasst aber auch noch die Auswahl der Argumente und der Fakten.
Okay, dann machen wir weiter mit dem Pathos.
Pathos kommt vom griechischen Wort pathein, das heißt leiden, wobei Leiden nicht unbedingt nur schmerzvoll sein muss, sondern einfach Empfindung bedeutet. Wir kennen das aus dem deutschen Wort Sympathie, da kommt nämlich der Pathos noch da drin vor. Das heißt, der Pathos in dem Zusammenhang ist alles, was mit Emotionen zu tun hat, nämlich eben andere zu bewegen, etwas zu tun, anders zu empfinden. Das ist alles, was man in den Pathos legt. Wir kennen das im Deutschen. Wenn jemand ganz pathetisch ist, das ist dann eher, wird eher negativ gesehen, aber umgekehrt sagt Aristoteles, nee, ohne Pathos geht's auch nicht.
Und jetzt sind wir beim Ethos.
Und der Ethos ist die Grundüberzeugung, die mich trägt. Das kann einerseits das Wertegerüst sein, also das Menschenbild oder was mir besonders wichtig ist. Und andererseits aber auch meine persönliche Überzeugung. Und da hat Aristoteles natürlich völlig recht, wie in vielen anderen Sachen auch. Er sagt, die persönliche Überzeugung und die Glaubwürdigkeit muss zwingend mit den Inhalten und der Emotion verknüpft sein. Dann klappt es auch mit der Rede.
Wie ist das eigentlich? War das auf einmal da bei Aristoteles oder wie hat er das entwickelt?
Aristoteles kommt ja aus einer Schule, die tatsächlich darauf beruht, die Welt um sich herum argumentativ zu erklären und herzuleiten. Also die haben natürlich auch ein bisschen gemessen, aber völlig andere Weltsicht gehabt, als heute Naturwissenschaftler haben. Sie haben sich die Welt hergeleitet, das Geschehen der Götter, die Naturwissenschaften in Bezug auf die Sterne, die sich verändern, in Bezug auf Jahreszeiten und natürliche Aspekte und haben das alles unter dem Aspekt der Schönheit und der Beschreibung gesehen. Das ist jetzt etwas mühsam von heute, weil wir latschen ja einfach mit irgendwelchen Messgeräten los und bringen die Sachen zusammen. Für die damalige Zeit war die Philosophie das, die Lenkwissenschaft, die alles zusammengebracht hat.
Das würde ich mir manchmal auch wieder wünschen, dass Philosophie eine Denkwissenschaft ist. Oder Denkwissenschaft ist sowieso, also eine Lenkwissenschaft. Gehen wir mal ein paar tausend Jahre jetzt wieder in die Gegenwart. Populisten setzen ja auf einfache Botschaften, weil sie genau wissen, Komplexität schreckt ab, Emotionalität überzeugt an dieser Stelle. Würdest du da sagen, dass da Pathos und Logos schon sozusagen unterschiedliche Stärken haben?
Nein, die Populisten brauchen den Logos und sie machen eben die Logikfehler passieren bei der Auswahl der Argumente, bei der Auswahl der Fakten, auch bei der Dehnung von Fakten. Also nur alleine mit dem Pathos schaffen die das auch nicht. Und sie verbinden das eben mit einer Emotion, die sie bei den Zuhörern erwecken wollen. Und das machen sie extrem geschickt.
Und wir gehen ja heute sozusagen in die Gegenstrategie, wo wir mit Logos, Pathos, Ethos, Populisten sozusagen entzaubern können, wobei nach meinem Non-Graecum-Verständnis hat Populismus und Logos, wäre für mich schon ein Widerspruch in sich an dieser Stelle.
Nee, es ist kein Widerspruch. Es kann nur in der mündlichen Rede, und darauf konzentrieren sich ja gerade die Griechen, ich meine, wir wissen, ne, Papier war damals sehr teuer, also schriftliche Kommunikation fand nur extrem reduziert statt, abgesehen davon, dass die meisten weder schreiben noch lesen konnten. Und unter diesem Hintergrund hatte das eine ganz besondere Bedeutung. Und Aristoteles ging halt davon aus, ich kann Leute nur auf meine Seite bringen, wenn diese drei Sachen zusammenspielen. Interessanterweise, und jetzt kommen die lateinischen Begriffe dazu, ist es so, dass das Logos natürlich auf dem Dokument berührte. Also ich will Leuten irgendwas erklären und die belehren. Das ist jetzt ganz klassisch. Und der Ethos-Aspekt, also die persönliche Überzeugung, ist verbunden mit dem lateinischen Wort delectare. Das steht für erfreuen. Das heißt, ich will durch meine Überzeugtheit, durch meine Glaubwürdigkeit andere dazu bringen, das auch positiv zu finden. Das war die ursprüngliche Idee. Und durch den Pathos will ich movere, also bewegen, moderne Call to Action.
Okay, Call to Action haben, glaube ich, alle verstanden. Aber das, die große Stärke von Populisten ist ja, politische und gesellschaftliche Sachverhalte auf platte Gegensätze zu reduzieren. Also so dieser Klassiker, wir gegen die, das Volk gegen die Elite, die einfache Lösung gegen das komplexe oder komplizierte System. Und dabei geht es ja jetzt in Wirklichkeit nie um Differenzierung oder echte Problemlösung, sondern zunächst einmal um maximale Aufmerksamkeit.
Ein zentraler Trick dabei ist natürlich die Emotionalisierung. Populisten arbeiten vor allem mit der Emotion der Angst. Uns ist schon fast egal, vor was Angst induziert wird. Das ist, kann Überfremdung sein, der wirtschaftliche Abstieg, das angebliche Systemversagen, also platt gesagt, was denen gerade einfällt. Fakten sind dabei eher zweitrangig, weil der Bezug ja oft gar nicht so eng hergestellt wird. Wichtiger ist, dass die Botschaft beim Publikum ankommt, und dazu gehört auch eine klassische Dichotomisierung, wir und die anderen. Und wir sind ja dann immer die Guten und die anderen, das kann dann die korrupte Elite sein, die Systempresse oder Lügenpresse, Brüssel oder die EU werden auch gerne genommen. Ich mache mich darüber auch so ein bisschen lustig und beschreibe das hier salopp, weil diese Schuldzielgruppe, je nachdem, worum es geht, auch flexibel angepasst wird.
Da gucken wir uns auch gleich ein paar Beispiele zu an. Ein weiterer Trick der Populisten ist natürlich die Selbstinszenierung als Stimme des sogenannten wahren Volkes. Ja, Populisten behaupten ja, nur sie würden aussprechen, was sich sonst keiner traut. Und wer widerspricht, wird dann gerne auch als Teil des Systems oder ja auch Feind des Volkes abgestempelt. Und das heißt im Klartext, dass Kritik nicht argumentativ gekontert wird, sondern vor allen Dingen durch persönliche Angriffe entwertet.
Und Populisten sind auch ziemlich gut darin, etwas zu nutzen, wovor sich andere scheuen. Sie wiederholen bis zum Abwinken. Denn sie wissen, eine Lüge oder eine Halbwahrheit wird durch ständige Wiederholung nicht wahr, aber sie wird glaubwürdiger, weil in unserem Gehirn Botschaft und Quelle irgendwann entkoppelt werden. Populisten setzen also auch einfache Slogans, die in sozialen Medien viral gehen. Sie planen ihre Auftritte vor Publikum genau so, nämlich auf die Zitierfähigkeit in sozialen Medien hingeplant. Und die sollen sich dann in den Köpfen festsetzen, was auch in der Regel funktioniert. Faktenchecks sind denen viel zu kompliziert. Lange Erklärungen, zu denen ich ja auch gelegentlich neige, die sind denen zu langweilig und damit sind sie eben wirklich sehr, sehr erfolgreich.
Ja, und da ist es natürlich so, dass der populistische Trick also jetzt nicht gerade darin besteht, in den Fakten recht zu haben, sondern vor allen Dingen in der Darstellung eines Sachverhaltes möglichst simpel zu sein als alle anderen, so dass man zumindest den Eindruck erwecken kann, das ist so simpel und nachvollziehbar, das muss ja richtig sein. Und dann entsteht sozusagen die Macht, vergrößert sich sozusagen der Machteinfluss der Populisten.
Genau, das ist ein plausibler Fehlschluss. Es scheint logisch, ist es aber nicht. Jetzt haben wir vorhin schon angesprochen, dass wir ein kleines Beutelchen mit Beispielen mitgebracht haben. Tom, welches möchtest du als erstes?
Ich denke, wir nehmen eins von der AfD, und zwar ein Zitat von Björn Höcke. Das zitieren wir hier aus den Unterlagen des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft. Da wird er zitiert mit dem Satz, ich zitiere, der Klimawandel ist nur ein Schwindel, der nur dazu dient, uns zu kontrollieren. Zitat Ende. Das ist im ersten Moment, ist das scheinbar sehr nachvollziehbar. Man versteht die Dinge relativ einfach. Klimawandel ist sozusagen kein Begriff, den die AfD eher positiv nutzen würde, sondern das ist sozusagen nur ein Zitat derjenigen, die an den Klimawandel tatsächlich glauben. Das polarisiert er mit Schwindel. Und wir haben natürlich alle keine Lust, beschwindelt zu werden und vor allen Dingen nicht kontrolliert zu werden. Also, der Klimawandel ist nur ein Schwindel, der nur dazu dient, uns zu kontrollieren. Jetzt hast du sozusagen die Möglichkeit, das mal mit Logos, Pathos und Ethos auseinanderzunehmen. Zu welchem Ergebnis kommst du da?
Also, wir müssen auf der logischen, also auf der Logos-Ebene, müssen wir uns auf jeden Fall mal angucken, welche zweifelhaften Fakten hier präsentiert werden. Denen kann man natürlich entgegnen, indem man nämlich sagt, hier, das Instrument wird ausgehebelt dadurch, indem man auf die Sachen guckt, die tatsächlich feststehen, nämlich eben zum Beispiel die globalen Temperaturveränderungen und dann auch mal den Ball zurückspielen und sagt, na, wie erklären wir die denn, wenn man jetzt davon ausgeht, dass der menschengemachte Klimawandel nicht existiert. Dann kommen natürlich dann oft auch so Sachen zurück, wie entweder die Statistiken stimmen nicht oder andererseits dann auch, dass es sich um natürliche Schwankungen handelt, die seit Jahrmillionen irgendwie stattfinden. Aber das ist, macht sehr deutlich oder kann man auch sehr deutlich machen, dass auf der logischen Ebene da durchaus Angriffspunkte bestehen. Und auf der Pathos-Ebene, also auf der Ebene der Emotionalisierung, kann man natürlich auch die Emotionen der Menschen sich quasi zu Hilfe nehmen, die unter Klimaveränderungen faktisch leiden. Also wir in den Industrieländern sind ja da auch eher noch auf der Insel der Seligen. Aber wenn man mal in Länder guckt, in Schwellenländer, die an der Schwelle zu Temperaturen sind, in deren Sommerjahren, die gar nicht mehr aushaltbar sind, einfach durch den menschlichen Körper, dann was ist denn mit deren Leid oder was ist denn mit diesen Menschen? Das heißt, wenn man mal den Fokus verändert auf eine andere Gruppe, kann man eben auch da argumentativ darauf eingehen.
Das heißt also, wir haben beim Logos im Endeffekt als Gegentechnik so eine Frage wie, wie erklären Sie denn dann die globalen Temperaturanstiege? Beim Pathos könnte man, glaube ich, dann sagen, wollen wir denn jetzt wirklich die Augen vor dem Leid der Betroffenen verschließen?
So, ja, das also die Möglichkeit, dann den Fokus zu ändern und zu sagen, hier, wir sind nicht alleine auf der Welt, weil das ist ja die Idee von Klima. Dadurch kann ich eben auch individuelle Schicksale, die Populisten ja immer sehr gerne bemühen, weglenken von denen, die Populisten als Beispiele aufnehmen.
Dann mach mal den Ethos in der Gegenstrategie sozusagen.
Ja, der Ethos hat ja als Fokus die Glaubwürdigkeit und die Überzeugung. Das kann einmal meine Überzeugung sein. Also ich komme relativ schnell aus der Nummer raus, wenn ich mich abgrenze und sage, ich teile schon ihre Schlussfolgerungen nicht und ihre Quellen nicht und wovon sie ausgehen. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist aber auch, die Glaubwürdigkeit des Wissenschaftskonsenses anzuzweifeln. Also wir wissen ja, dass diejenigen, die den menschengemachten Klimawandel aktiv leugnen, einfach eine schlechtere Quellenlage haben. Und da kann man.
Die würden jetzt sagen, wir haben eine andere Quellenlage und unsere ist die bessere, ne?
Ja, da kommen wir jetzt, also ich meine, wenn wir schon philosophisch unterwegs sind, da komme ich dann natürlich auf den Wahrheitsbegriff. Es gibt den konsensorientierten Wahrheitsbegriff, der sagt, Wahrheit ist das, worauf sich die Wissenschaftsgemeinschaft nach wiederholter Beschäftigung einigt. Und wenn man jetzt nach der Mehrheit geht, dann ist ja eben die Frage des Klimawandels keine umstrittene Frage, sondern durch die Mehrheit der Ergebnisse schon eindeutig geklärt.
Okay. Hast du ein Beispiel rausgesucht?
Ja, ich habe dann mal die...
Also ich weiß, dass MC eins rausgesucht hat. Das war jetzt hier nur die Überleitung, ne?
Ja, gib mir eine Überleitung. Ich gehe mal ans andere Spektrum und gemäß der Hufeisentheorie passen die auch irgendwie zusammen. Das wäre das BSW, das Bündnis Sarah Wagenknecht. Und Sarah Wagenknecht, die sich natürlich gerne mit Medien beschäftigt, auch wenn sie dort oft auftritt, sagte, die Mainstream-Medien lügen und manipulieren uns ständig. Und das zu lesen war in der Taz.
Ja, Das ist im Endeffekt für mich so eine Aussage, wie wenn jemand in einer Beziehung sagt, nie trägst du den Müll raus. Ja, das ist, da weiß man ja auch, sagt niemals immer, ja, oder ständig oder sowas. Und wenn jemand mit einer solchen Aussage kommt, sollte man da schon mal generell sehr vorsichtig sein, was die Pauschalisierung betrifft. Und man kann natürlich dann sich die Mühe machen, Beispiele für objektive Berichterstattung zu präsentieren. Wir können aber auch sozusagen zunächst einmal im Logos ganz einfach die Frage stellen, beispielsweise, können Sie jetzt konkrete Beispiele für systematische Lügen der Mainstream-Medien vorlegen, wobei ich da das Wort Mainstream-Medien nicht spiegeln würde, sondern würde an der Stelle sagen, können Sie konkrete Beweise für systematische Lügen der Medien vorlegen, weil dass in Medien schon mal was Falsches drinsteht, ist ja sozusagen der, ja, wie soll man sagen, der Qualitätsentwicklung geschuldet. Da passieren halt nun mal Fehler. Hier geht es ja darum, das Systematische nachzuweisen. Und ich denke, da hat der Logos schon einen ganz guten Punkt gemacht. Und im Pathos, klar, das fällt mir als gelernter Journalist natürlich einfacher, sozusagen die Bedeutung einer freien Presse zu betonen in der Gesellschaft. Früher gab es ja mal diesen Spruch, dass man sagt, das erste Opfer im Krieg ist die Pressefreiheit. Das muss man heute angesichts sozialer Medien anders sehen. Also ich denke, die Pressefreiheit stirbt lange vor dem Krieg oder die Meinungsfreiheit stirbt lange vor einem Krieg. Weil wir da natürlich auch über die sozialen Medien entsprechend versucht werden zu manipulieren. Und dann würde ich im Pathos sozusagen den Appell richten, wollen wir kritischen Journalismus wirklich mundtot machen und dadurch auch die Demokratie gefährden. Ja, also da müsste man jetzt mit der Aussage, so wie Sarah Wagenknecht sie getätigt hat, denke ich, kommt man da schon ein bisschen ins Schwimmen. Und beim Ethos, das muss man natürlich auch wissen, es gibt ja Redaktionsstatute, es gibt Ethikrichtlinien des Deutschen Presserates beispielsweise. Und das kann man natürlich hervorheben, indem man sozusagen die ethischen Standards der seriösen Medien hervorhebt. Das ist dann zum Beispiel der Pressekodex. Ich bin jetzt eben nicht auf den Begriff gekommen. Und dann muss man natürlich auf dem Ethos die Frage stellen, warum diskreditieren Sie Institutionen, die letztlich nur dazu dienen, Transparenz zu fördern? Weil gegen Transparenz kann man eigentlich nicht sein.
Also beim Ethos spielt ja noch eine Rolle die eigene Überzeugung und die Glaubwürdigkeit. Man kann auch hier die eigene Mediennutzung auch mit ins Feld führen und sagen, so wie wir eine Medienlandschaft im deutschsprachigen Raum haben, garantiert sie eine breite Vertretung verschiedener Ansichten. Das heißt, man kann an der Stelle sagen, dass man selber die Medienlandschaft gar nicht als homogen empfindet, denn sie ist es nun beim besten Willen nicht. Ja, also wir haben alles, die Taz sicherlich auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch vertretene Medien. Und ich finde das persönlich auch sehr gut. Und das wäre auch ein Teil einer Ethos-Argumentation.
Ja, und ich glaube, die Taz als Mainstream zu bezeichnen, ist nochmal eine doppelte Beleidigung für die Kolleginnen und Kollegen der linksalternativen Tageszeitung. Was hast du noch mitgebracht?
Ich würde gerne bei Sarah Wagenknecht bleiben und in den wirtschaftlichen Kontext gehen. Sie kritisiert in einem Zitat die Globalisierung. Zitat: Die Globalisierung zerstört unsere Arbeitsplätze und unsere Kultur. Also auch wieder ein Rundumschlag hier geäußert beim einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Ja, dann leg's mal auseinander. Logos.
Logos ist natürlich klar, wir haben hier eine globale, also globalisierte Äußerung über die Globalisierung. Jetzt wird's rhetorisch für mich etwas schwierig, aber ich komme aus der Nummer wieder raus. Wir haben hier eine Äußerung, die allumfassend ist, die alleine schon deswegen angezweifelt werden kann, weil Zerstörung einer Kultur oder global von allen möglichen Arbeitsplätzen, das kann schon mal nicht stimmen. Also wir stehen hier irgendwie relativ mit dem Rücken zur Wand. Wenn wir mit dem Rücken zur Wand stehen, kann ich natürlich auf der logischen Ebene auch sagen, bitte mal um sich herum gucken, welche Artikel und Gegenstände, einfach nur, die man mit den Händen greifen kann, durch Globalisierung günstiger und damit auch erreichbarer für viele Menschen geworden sind. Das heißt, jeder hat durch Globalisierung produzierte und transportierte Waren um sich herum, die vor einigen Jahrzehnten noch ein Vielfaches gekostet hätten. Insofern ist der individuelle Wohlstand in Industrienationen auf jeden Fall auch darauf zurückzuführen. Und viele dieser Sachen sind ja auch Kulturgüter geworden. Insofern kann mich da auf der logischen Ebene komme ich da schon relativ gut dran.
Hast du da ein Beispiel für? So aus dem Stegreif?
Ja, also wenn ich jetzt meine Hände ausstrecke, dann kann ich ein Smartphone sehen, dann kann ich ein Mischpult sehen, mit dem wir arbeiten, dann kann ich Technik sehen, die einfach vor vielen Jahrzehnten weder in der Größe noch zu dem Preis verfügbar gewesen wäre.
Okay, dann gehen wir rüber zum Pathos.
Zum Pathos, da ist es natürlich so, dass erstmal mit Globalisierung auch nach Attac und den Kampagnen vor 15 Jahren ganz andere Sachen verknüpft worden sind. Das heißt natürlich aber auch, dass Globalisierung erstmal mit positiven, affektiven Aspekten verbunden werden muss. Das bedeutet eben die Mehrmöglichkeit des Reisens, der weltweiten Vernetzung, der Möglichkeiten für Konzerne zu arbeiten und die Chancen einfach zu haben. Welche Chancen haben wir durch die Globalisierung? Da kommt sich ja auch jemand und sagt, ich habe dafür gar keine Chancen. Und für Industrieländer ist ganz klar Globalisierung mehr Wohlstand für einzelne Menschen, egal welcher Gehaltsklasse. Und auf der anderen Seite aber eine große, große Chancenerweiterung durch weltweite Verbindungen bis hin zu der Frage, dass weltweite Handelsbeziehungen durchaus auch Kriege verhindern.
Und wie löst du den Ethos?
Den Ethos nutze ich da, da löse ich dadurch, indem ich die persönliche Überzeugtheit und die Glaubwürdigkeit dann auch mit reinnehme und natürlich in Deutschland als Exportweltmeister, dann kann ich mich auch über einer patriotischen Schiene, die auch gerne Frau Wagenknecht bemüht, auch mal bemühen und sagen, als Deutscher habe ich ein besonderes Interesse an einer globalisierten Wirtschaft und an Handelsströmen, weil ich auch der Überzeugung bin, dass es zur deutschen Nachkriegsidentität gehört, diese besondere Rolle auch in der Welt zu haben. Also ich bin durchaus in der Lage, auf der argumentativen Ebene die Werteebene komplett mitzunehmen und damit auch Frau Wagenknecht zu stellen.
Ja, jetzt komme ich zu einer Aussage, die ich gerne nochmal aufgreifen würde. Die haben wir in einer anderen Folge dieses Podcasts schon mal kurz gestriffen. Und zwar eine Aussage von Alice Weidel im Gespräch mit Elon Musk, dem wir ja über X beziehungsweise Twitter die Möglichkeit hatten, live beizuwohnen. Da hat sie ja gesagt, Adolf Hitler war ein Kommunist. Das ist jetzt auf den ersten Blick keine populistische Aussage, aber das hat natürlich eine gewisse Strategie, weil sie wissen natürlich um diese Beobachtung des Verfassungsschutzes, wo man sagt, die AfD ist eine in Teilen rechtsextreme Partei. Die AfD wird von der Gegenseite auch gerne und sehr schnell mit Nazis verglichen. Und da ist natürlich die Aussage, Adolf Hitler war ein Kommunist, sicherlich auch eine Möglichkeit oder ein trauriger Versuch, Adolf Hitler möglichst weit weg von Nazis zu kriegen. Ja, also wenn man da mit gesundem Menschenverstand draufkommt, kann man sich ja nur an den Kopf fassen. Aber wenn wir das jetzt mal mit dem Logos durchgehen, dann können wir sozusagen mit einem faktischen Konter an der Stelle arbeiten, weil es definitiv historisch falsch ist. Das ist keine Meinungsäußerung, sondern es ist einfach eine falsche Tatsachenbehauptung. Denn Adolf Hitler und die NSDAP waren ideologisch extrem nationalistisch und natürlich auch antikommunistisch. Man muss sich nur mal die Zahl der Kommunisten anschauen, die unter Adolf Hitlers Regime im KZ gesessen haben.
Ja, oder auch umgekehrt, in dieser Teil der nationalsozialistischen Bewegung war der Widerstand gegen den Kommunismus oder damals noch häufiger Begriff des Bolschewismus. Also die sind ja deswegen so stark geworden, weil sie gesagt haben, wir wollen das in Deutschland nicht haben. Also das ist schon ideologisch eine ausgesprochen schräge Aussage.
Dennoch, du hast es ja eben gesagt, je häufiger man es wiederholt, ja, desto eher setzt es sich fest. Und wenn dann andere sagen, ja, aber wieso, Alice Weidel sagt das doch auch, ja, dann ist das, wenn man da nicht so ganz geschichtsfest ist, ist das relativ schnell in den Köpfen der Leuten drin. Dann gehen wir zum Pathos. Also, das heißt, wenn ich jetzt sozusagen über den Logos schon klar gemacht habe, das ist historisch falsch, kann ich über den Pathos natürlich auch an die Zuhörer appellieren, indem man zum Beispiel die Frage stellt, wie vertrauenswürdig ist Ihrer Ansicht nach eine Politikerin, die so offensichtlich Geschichtsfälschung verbreitet? Ja, also das ist relativ leicht nachzuvollziehen. Das wäre für mich schon fast etwas, was auch in den Loggers gehören würde. Oder bin ich da zu unscharf unterwegs?
Das ist zu unscharf. Also okay. Bei dem Loggers trennen wir die Person von den
okay.
Aussagen.
Also haben wir jetzt von MC gelernt, es gehört in den Pathos. Und dann mache ich noch den Ethos, nämlich die Glaubwürdigkeit. Und da kann man natürlich auch die Frage stellen, sollte jemand, der solche oder derartige Behauptungen aufstellt, überhaupt politische Verantwortung tragen? Weil wenn er da schon so unscharf ist, dann wird es an anderen Stellen ja wohl dann auch etwas, sagen wir mal, drunter und drüber gehen in der Argumentation.
Das ist ein spannender Punkt zu sagen, hier die Argumentation ist an sich eingreifbar, weil jemand in einem wichtigen Bereich, also nicht in einer Petitesse, sondern wirklich in einem wichtigen Bereich, schon sehr nicht nur unscharf ist, sondern sich auch gegen viele Ansichten an dieser Stelle stellt. Ich würde da gerne, ich bin noch ein bisschen Wagenknecht-lastig, aber ich finde einige Sachen von ihr da absolut präzise, auch im Hinblick auf ihre eigene Ausrichtung. Und da geht es um die NATO. Die NATO ist ein militärisches, imperialistisches Bündnis par excellence.
Also das war jetzt Zitat, ne?
Das war das Zitat. Also okay. Die NATO als militärisches, imperialistisches Bündnis par excellence. Und das ist natürlich ein sehr starker Vorwurf, wobei der Begriff des Imperialismus ja auch angreifbar ist, weil die NATO ist aufgrund ihrer Satzung ein Verteidigungsbündnis und angesichts der Auseinandersetzung seit Bestehen der NATO, in die sie verwickelt war, kann man auch beweisen, dass es da nicht um imperialistische Vorhaben ging, beziehungsweise gerade die Konflikte, in denen die NATO sich nicht eingeschaltet hat. Die NATO ist als Verteidigungsbündnis der eigenen Bündnispartner konzipiert und hat so auch jahrzehntelang agiert. Was Sarah Wagen den Fehler, den sie ja macht, ist, sie guckt auf die Konflikte, in die die NATO verwickelt war, aber nicht in die sie nicht verwickelt war. Und damit komme ich natürlich auf der logischen Ebene anders dran und komme dann auch relativ kurz dann auch zu einem Ergebnis. Was sagt uns die emotionale Ebene in der Bedeutung der NATO?
Der Pathos jetzt. Soll ich den machen? Okay, ja. Dann mache ich den Pathos. Also ich bin ja sozusagen Kind des Kalten Krieges. Ich kann mich nur darauf, auch wenn das so ein bisschen klingt wie jetzt das CDU-Parteibuch oder sowas oder Parteiprogramm, aber ich kann im Endeffekt nur sagen, in Summe hat die NATO jahrzehntelang Frieden und Stabilität in Europa gesichert. Und wir haben natürlich auch erlebt, dass eine gewisse Stärke der NATO den sogenannten Warschauer Pakt, was heißt sogenannt, also den Warschauer Pakt auf der anderen Seite natürlich auch sozusagen von uns ferngehalten hat. Und wir sehen ja jetzt auch bedauerlicherweise in Europa, wie es auch ausgehen kann, wenn diese Stärke halt nicht vorhanden ist, weil die Leidtragenden derzeit sind die Ukrainer. Und ich denke, da ist über den Pathos, dem Argument oder der Behauptung von Sarah Wagenknecht schon ganz gut entgegenzutreten, oder?
Ja, und auf der Ebene des Ethos kann man davon ausgehen, dass auch hier wieder der gleiche Fehler gemacht wird wie beim Logos. Man guckt auf die Konflikte, in die die NATO verwickelt war, aber nicht in die sie nicht verwickelt war. Das heißt, man guckt darauf auf das angeblich destruktive Verhalten der NATO, aber nicht auf das konstruktive. Und da spricht die persönliche Bewertung und auch die Glaubwürdigkeit eine Rolle, die an dieser Stelle angreifbar ist. Wenn man eben sagt, jemand, der nicht in der Lage ist, sich das ganze Bild anzugucken, nämlich das ganze Handeln einer Organisation, ist auch nicht in der Lage, das adäquat zu bewerten. Und als zweiten Schritt kann ich meine persönliche Überzeugung dagegen setzen und sagen, ich halte das Verhalten für glaubwürdig oder die Argumentation in verschiedenen Konfliktfällen für glaubwürdig und kann meine Überzeugtheit, die dann eben keine Lücke offen lässt. Denn wenn ich die NATO negiere, muss ich sagen, was die Alternative ist. Nationalarmeen, die wie auch immer agieren. Wenn ich aber mich auf dem Boden der Organisation bewege, kann ich sagen, mich überzeugt das, was da passiert. Und jeder, der argumentiert, sollte sich, und das empfehle ich, genau zu diesem zentralen Punkt noch seine eigenen Werte sicher sein.
Jetzt müssen wir natürlich uns unter Umständen den Vorwurf gefallen lassen, dass wenn wir hier sagen, wir argumentieren hier mit Logos, Pathos, Ethos, dass da letztlich auch eigene politische Anschauung mitschwingt. Sind wir da sozusagen befangen?
Wir sind an der Stelle befangen, indem wir uns auf populistische Äußerungen konzentrieren. Wir haben jetzt nur über wenige Parteien gesprochen, die wir dem populistischen Spektrum zuordnen. Das ist nicht unsere private Ansicht, sondern das tun andere in genau der gleichen Weise. Unsere persönliche Einstellung leitet uns insofern, dass wir unsere Zuhörer auffordern, sich ihrer Einstellung bewusst zu sein und sie bei der Ebene des Ethos auch mit einfließen zu lassen. Wir sagen ja niemandem, na seien Sie doch bitte jetzt dieser oder jener Überzeugung, sondern der Ethos, der auch am Schluss der unserer Dreierkette steht und auch bei Aristoteles am Schluss stand, der sagt ja, wofür stehst du denn? Was ist deine Glaubwürdigkeit? Was ist deine Basis? Was ist deine Überzeugung? Die wollen wir keinem einreden, können wir selber aussuchen. Aber wenn ich zu zentralen Punkten nicht klar bin, dann kann ich mich auch nicht klar gegen oder für etwas positionieren.
Und das könnte vielleicht dann auch der entscheidende Tipp sein, den wir hier gegen Ende unseres Podcasts Ihnen als Zuhörenden mitgeben können, dass Sie sagen, wenn Sie sozusagen auf ein scheinbares Argument treffen, was emotional aufwühlen soll oder wo Sie merken, hat ein großes Verbreitungspotenzial, dass Sie einfach einen Moment innehalten und sagen, okay, was heißt das jetzt unter dem Gedanken des Loggers? Ja, wie wäre da sozusagen meine Gegenfrage? Was heißt es unter dem Argument des Pathos? Wie wäre dort meine Gegenfrage oder mein Gegenargument? Und was heißt es letztlich für den Ethos?
Und das ergibt dann eine Mixtur an Instrumenten, wir haben sie am Anfang als Waffen bezeichnet, die nicht nur dazu dienen können, die eigene Überzeugung rhetorisch gut zu formulieren, sondern eben auch populistische Angriffe gut und sicher abzuwehren.
Tja, also geben Sie nicht auf und gehen Sie den Populisten nicht auf den Leim. Das war diese Ausgabe von AfD, Aristoteles für Deutschland gegen den Populismus. Und Sie können uns schreiben unter podcast@nahbetrachtung.de. Ganz einfach podcast@nahbetrachtung.de. Das landet sowohl bei mir als auch bei MC im Postfach. Und vergessen Sie bitte nicht, diesen Podcast auch zu abonnieren.